Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Freisprechen.
Ich bin Dennis.
Und ich bin Capucine. Und zusammen sprechen wir hier über die menschliche Psyche, ihre Schwierigkeiten und tauschen unsere Gedanken dazu aus. Unser heutiges Thema ist die PTBS, das ist kurz für die posttraumatische Belastungsstörung. Und das klingt jetzt vielleicht nach ein bisschen komplizierten Worten, aber wir sind ja dafür da, das heute zu erklären und aufzuklären, was man darunter versteht. Und deswegen frage ich mal, Dennis, was glaubst du, was man hinter der posttraumatischen Belastungsstörung versteht?
Also die erste Assoziation und das erste Bild, was ich da in den Kopf bekomme, ist eine Szene aus dem Film American Sniper.
Okay.
Da sitzt er in einem Wohnzimmer, guckt auf einen leeren Fernseher, auf einen ausgeschalteten Fernseher und hört die ganze Zeit Schussgeräusche. Also er war im Krieg und so und hört die ganze Zeit Maschinengewehre, obwohl da logischerweise in einem Wohngebiet nichts von Schießgewehren zu hören ist.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, um das zu verdeutlichen. Also, beziehungsweise was ich jetzt damit verbinde, dass man quasi ein traumatisches Erlebnis wiedererlebt in Situationen, wo es gar nicht existent ist in der Realität. Aber derjenige oder diejenige erlebt es quasi trotzdem irgendwie weiterhin durch.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall eine der Symptomatiken, die darunter zählen, wenn man eine PTBS hat. Wie schon gesagt, das Wort heißt posttraumatisch. Post ist lateinisch für nach, also es passiert nach einem traumatischen Erlebnis. Und das Erlebte wird erst zum Trauma, wenn der Mensch es sozusagen als Trauma erlebt. Also manche Sachen können traumatisch für jemanden sein, die für andere nicht sind, je nachdem, wie der Mensch eben geprägt ist, wie er einfach seine Persönlichkeit ist. Und man merkt es dann, dass es ein Trauma ist, wenn es von alleine nicht mehr weggeht. Also dann ist es eine Belastungsstörung, weil es eben dauerhaft die Person noch weiterhin belastet. Also wie du jetzt erzählt hast bei American Sniper, dass er nach seinem Kriegserlebnis immer noch diese Schüsse hört, die ihn weiterhin belasten.
Ganz genau. Und die posttraumatische Belastungsstörung findet man im ICD-10 unter den F40er bis F49er Schlüsseln.
Mhm.
Also da sind neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen zusammengefasst. Und eine davon ist eben die posttraumatische Belastungsstörung. Und die lässt sich dann nochmal in drei verschiedene Untergruppen unterteilen.
Ja, genau. Und eine von diesen Diagnosen zwischen F40 und F49 ist eben die PTBS, wie du gesagt hast. Das ist die F43. Und genauer gesagt wird die Reaktion auf schwere Belastung genannt, weil sie sich nochmal in zwei unterteilen lässt. Und zwar einmal die akute Reaktion, die nur ein paar Tage bis Wochen dauert, und eben die posttraumatische Belastungsstörung, die wirklich sich zieht. Also F43.1 und F43.2 dementsprechend. Und die PTBS, also F43.2, ist dann tatsächlich langanhaltend und so, dass das nicht von alleine wieder weggeht, sondern wirklich akute Hilfe braucht. Ungewöhnlich an der PTBS ist, dass es ausnahmsweise mal eine festgelegte Ursache gibt. Also oft haben wir schon gesagt, so ja, Depression oder Essstörung ist immer Umwelt und Anlage, also Gene, Erziehung, Erfahrungen spielen eine Rolle. Bei der PTBS ist es ganz klar, es muss ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis eingetreten sein, welches eben eine akute Belastungsreaktion auch hervorruft. Beziehungsweise es müssen nicht unbedingt nur ein Ereignis gewesen sein, sondern auch generell Veränderungen einfach im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation führen, also die eben überdauern und mit denen man Schwierigkeiten hat, umzugehen und deswegen eine Anpassungsstörung entwickelt.
Was außerdem zu Problemen in der sozialen Funktionsfähigkeit führt, also wenn man zum Beispiel dann mal einen Schub hat oder so eine Phase von eben diesen wiederbelebten Traumata, dann kann man sich natürlich nicht so ganz auf andere Menschen konzentrieren oder mit ihnen interagieren oder dergleichen. Das ist dann natürlich sehr, sehr eingeschränkt, was unter anderem auch daran liegt, dass man eben keine erfolgreiche Bewältigungsstrategien hat, um mit diesem Trauma oder diesen Traumata umgehen zu können. Wie bereits gerade angesprochen, gibt es eine gewisse Unterteilung bei dieser Störung. Und eine Unterteilung ist eben die F43.1, eben diese akute Belastungsreaktion, die eben großenteils davon gekennzeichnet ist, dass sie nur für einen kurzen Zeitraum, das können mehrere Stunden sein oder auch Tage, aber sie klingt danach wieder ab.
Ja, genau, das ist der Unterschied zu der wirklichen PTBS, die wirklich länger andauert sozusagen. Und ob man zur F43.1 oder Punkt 2 neigt, ist meistens abhängig von der individuellen Vulnerabilität, also davon, ob man eben, wie Dennis bereits gesagt hat, Bewältigungsmechanismen hat, um mit der Situation, die man erlebt hat oder erlebt, umgehen zu können. Wie immer gibt es natürlich bestimmte Symptomatiken, an denen man eine akute Belastungsreaktion auch erkennt. Dennis, vielleicht kannst du ein paar nennen davon?
Die sind auch, ja, aber die sind auch oft sehr zusammengemischt. Also es ist selten, dass es da irgendwie nur eine davon auftritt, sondern eben so ein ganzer Mischmasch aus diesen verschiedenen. Darunter zählt auch eingeschränkte Aufmerksamkeit oder Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten, was man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen kann, wenn man gerade so einen Schub hat oder wie man es auch jetzt nennen möchte, dann ist jetzt vielleicht die Fähigkeit, andere Reize, die um einen herum passieren, nicht so wirklich wahrzunehmen, sehr, sehr eingeschränkt. Ich denke, das ist ziemlich logisch. Dazu zählt dann natürlich auch eine ganz logische Folge ist Desorientiertheit oder Isolation, wenn man natürlich ganz viele Sachen meidet, die einem ja diese Sachen auslösen kann, dann zieht man sich halt sehr, sehr stark zurück, wie auch bei anderen, wie zum Beispiel den Angststörungen.
Ja.
Also das ist da vielleicht auch mit Begleiterscheinungen dann vielleicht auch mitzurechnen.
Ja, das stimmt. Was ich auch ganz spannend finde, was aber auch, glaube ich, also zumindest für mich ist es relativ klischeehaft für eine PTBS, ist der dissoziative Stupor. Ich kriege gleich wieder Ärger, weil keiner weiß, was es ist. Es ist eine Starre, während sozusagen der Geist sich aus der Situation rauszieht. Also der Mensch bleibt stehen oder in dem, was er gerade macht, hält er inne. Und der Geist nimmt nicht mehr wahr, was wirklich außenrum passiert, sondern spielt wieder das ab. Also ein bisschen, wie du am Anfang erzählt hast, was er erlebt hat und wiederholt ein bisschen von dem, was er eben traumatisch gesehen oder gehört hat. Oder er funktioniert weiterhin einfach automatisch oder wird sogar hyperaktiv, also das ist sozusagen das krasse Gegenteil, das andere Extrem, als Fluchtreaktion vor dem, was gerade in ihn abgeht und in sich abspielt. Und das finde ich einfach beides super spannend, wie es eben einerseits diese Starre geben kann, andererseits aber diese Hyperaktivität. Und beides ist aber irgendwie, finde ich, hat man schon mal gehört. Also zumindest geht es mir so, dass dieses Bild, wie jemand stehen bleibt und vor seinem inneren Auge spielen sich die Bilder wieder ab, das ist, finde ich, sehr charakteristisch. Oder siehst du das anders?
Ja, dabei ist anzumerken, dass es der erste Punkt, die Dissoziation, ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers ist, beziehungsweise der Psyche.
Ja.
Also, man kann sich vielleicht auch ganz gut vorstellen, wenn man bei einer Angstsituation weder Flucht noch Kampf möglich sieht, dann bleibt eben nur die einzige Möglichkeit, in Starre zu verfallen im Grunde und sich quasi nur gedanklich, psychisch aus dieser Situation herauszubeamen, mehr oder weniger.
Ja, ja.
Und was dann eben auch zur Amnesie oder Verdrängung führt. Also wenn ich eben nicht fliehen oder kämpfen kann, dann muss eben dieses Erlebnis quasi aus dem Bewusstsein verdrängt werden.
Ja, finde ich auch super spannend, dass das möglich ist und dass das geht.
Darüber hinaus zählen auch Zeichen von Angststörungen dazu, also Schwitzen, Erröten, erholter Puls und so weiter. Die kann man sich auch vorstellen, es ist ja eine Situation, die man quasi da immer wieder erlebt, als wäre sie gerade gegenwärtig und dann verspürt man natürlich auch große Angst und damit sind eben auch die ganzen Begleiterscheinungen von der Angst oder Angststörungen mit inbegriffen.
Genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, die Symptome verschwinden meistens innerhalb von 2-3 Tagen. Also das ist eben charakteristisch für die akute Belastungsreaktion und der große Unterschied zu F43.2. Zu dem kommen wir jetzt, zur posttraumatischen Belastungsstörung eben. Auch die ist eine verzögerte Reaktion auf ein eben sehr belastendes Ereignis, was aber eben eine außergewöhnliche Bedrohung hatte oder manche sagen auch katastrophenartiges Ausmaß. Und die Definition sagt wirklich wortwörtlich, ein katastrophenartiges Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorruft. Irgendwie finde ich das eine sehr interessante Definition. Aber das zeigt irgendwie eben, wie schlimm dieses Ereignis in Anführungsstrichen sein muss. Und zeigt sich dann auch wieder in verschiedenen Symptomatiken. Also eben wiederholtes Erleben des Traumas, wie wir eben auch schon vorhin besprochen haben. Zum Beispiel auch in Form von Flashbacks, also dass vor dem inneren Auge immer wieder Schüsse dass vor dem inneren Auge zum Beispiel immer wieder sich Schüsse abspielen oder man Schüsse hört, man nachts Albträume hat, dadurch entstehen natürlich auch Schlafstörungen. Dennis, hast du vielleicht noch weitere Symptomatiken?
Ja, da gibt es noch das eine oder andere Symptom, die ich jetzt mal erstmal ganz grob einteilen würde unter, ja, Isolation, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Oberbegriff. Also dazu zählt Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen. Also das führte im Grunde dann auch zur Isolation. Oder eben Teilnahmelosigkeit, Freudlosigkeit, Vermeiden von Aktivitäten und Situationen, die mit dem Trauma irgendwie in Verbindung stehen. Und also das sind ja alles Sachen, wo man sich dann eben auch aus sozialen Situationen
Ja.
rauszieht und was dann eben letztendlich in eine Isolation mündet. Darüber hinaus auch eine übermäßige Schreckhaftigkeit. Also das, ich denke, das ist auch ziemlich logisch, dass wenn man vielleicht hinter jedem Gebüsch oder was auch immer eine Situation erahnt, die diese Symptome wieder auslöst, hat man vielleicht auch deutlich mehr Angst, generell so eine Art diffuse Angst, was eben zu einer übermäßigen Schreckhaftigkeit führt.
Ja, so andauernde Alarmbereitschaft, finde ich, passt ganz gut dazu. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt immer verschiedene Faktoren, die das begünstigen, dass man so eine Störung kriegt, also auch so bei der PTBS. Und erklären aber nicht das Auftreten der Störung, sondern wie gesagt, sie begünstigen sie lediglich. Und das ist zum Beispiel, wenn man bevor so ein traumatisches Erlebnis erleidet hat, auch schon eine zwanghafte Persönlichkeitsstörung hatte oder zumindest eine andere neurotische Krankheit, in der man eben eh schon viel mit Neurosen zu kämpfen hatte. Dann leider auch Armut und Kriminalität in der Familie, was ja auch irgendwie, ich sag mal, naheliegend ist, weil solche Menschen oft wenig Resilienz haben, weil sie mit Existenzängsten zu kämpfen haben. Aber auch ganz, ich sag mal, mehr alltägliche Sachen für die meisten unserer ZuhörerInnen wahrscheinlich. Ein autoritäres elterliches Verhalten, also einfach die Erziehung, die sehr streng war, oder auch Erziehung von einem alleinerziehenden Elternteil, was ich irgendwie wieder unfair finde, aber das sind einfach Faktoren, die begünstigen das, weil sie halt die Resilienz ein bisschen schwächen. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder, der bei einem alleinerziehenden Elternteil aufgewachsen ist, unbedingt vorbelastet ist für eine PTBS, so.
Ja, obwohl ich das Wort unfair jetzt sehr, sehr unpassend finde in diesem Kontext, weil unfair, das impliziert ja irgendwie, dass da, weiß ich nicht, eine Gerichtsbarkeit steht, die darüber entscheidet, dass arme Menschen das öfter bekommen und so weiter. Aber das ist ja nur leider einfach, ja, quasi ein Ausgangsszenario, was diese Sachen einfach begünstigt. Es ist ja jetzt nicht gewollt oder sowas, sondern es ist einfach. Ja, also wenn man, weiß ich nicht, an der Klippe läuft, ist es eben wahrscheinlicher, dass man irgendwie runterfällt und stirbt, anstatt wenn ich im Bett liege. Jetzt mal ganz plastisch
Ja,
ausgedrückt.
im Endeffekt sind ja alle Prädispositionen unfair. Das ist ja so ein bisschen das, was Prädispositionen ausmachen. Also ich suche es mir auch nicht aus, ob ich in einer armen Familie geboren werde oder eben in einem Elternhaus, wo die Mutter oder der Vater alleinerziehend ist. Also es stimmt schon. Ich finde, unfair passt schon, aber halt für alles und nicht unbedingt nur für Alleinerziehende.
Was mit dem Aufwachsen bei Alleinerziehenden auch sehr verwandt ist, ist geringer Altersabstand zum nächsten Geschwisterkind, was eben auch sehr schnell dazu führen kann, dass man ja weniger Aufmerksamkeit vielleicht bekommt, weil das kleinere Geschwisterkind eben mehr Aufmerksamkeit be benötigt oder dergleichen. Außerdem Mangel an sozialer Unterstützung und leider Gottes das weibliche Geschlecht.
Das klingt immer so. Also ja, es ist einfach so, dass Frauen eher dazu neigen, neurotisch zu sein. Also Männer haben ja, sag ich mal, ihre, okay, wenn ich sage, favorisierten Störungen, das ist natürlich falsch, aber die Störungen, unter denen sie eher leiden, und Frauen haben eher die Störungen, unter denen sie eher leiden. Und bei der PTBS ist es halt wieder das weibliche Geschlecht, was meistens den Nachteil hat. Aber ich kann es nicht genug betonen, auch zum Beispiel der geringe Altersabstand zum nächsten Geschwisterkind. Es heißt nicht, dass jeder, der eben ein einjähriges, jüngeres Geschwisterkind hat, jetzt für PTBS vorbelastet ist, sondern es ist einfach nur Faktoren, die man in der Wissenschaft herausgefunden hat, die mit reinspielen können, aber die nicht ausschlaggebend sind für die Entwicklung einer Störung.
Dabei ist bei dem, fällt mir gerade ein, bei dem weiblichen Geschlecht die Frage, ob es wirklich an der Störung liegt, dass quasi in Anführungsstrichen Frauen das bevorzugen. Also ist ja voll das falsche Wort, aber ich glaube, man weiß, worauf ich hinaus will. Oder ob es einfach so ist, dass Frauen öfter traumatische Erlebnisse erfahren, die eben dann zu einer ja, posttraumatischen Belastungsstörung führen.
Naja, man sagt halt sehr klischeehaft auch ja Frauen nach, dass sie emotionaler sind und eben auch mehr mit ihren Emotionen verknüpft sind. Und eine PTBS basiert ja sehr stark auf einer emotionalen, starken Reaktion. So stark, dass man die Emotionen halt eigentlich nicht mehr kontrollieren kann und nicht mehr mit ihnen umgehen kann. Und Männer neigen eher dazu, Emotionen, das ist jetzt klischeehaft, aber es ist auch irgendwie so, Männer neigen eher dazu, Emotionen abzuschieben oder sich abzukapseln. Deswegen neigen die zum Beispiel auch eher zum Drogenkonsum und zu Suchterkrankungen, weil sie eben eher versuchen, das zu, ich sag mal, in Nebel zu verpacken, anstatt sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, neben den Prädispositionen, also den Faktoren, die wir gerade genannt haben, die diese posttraumatische Belastungsstörung vielleicht ja eher ermöglichen als andere Dinge, gibt es auch, wie so oft, die Begleiterscheinungen oder die Begleitdiagnosen, Komorbiditäten genannt. Dazu zählen dann Angst und Depressionen und Suizidgedanken, was ich auch sehr, sehr verständlich finde, ehrlich gesagt. Mhm. Wenn man da immer wieder ein sehr traumatisches Erlebnis immer wieder durchlebt, ja, kann ich das doch wirklich sehr nachvollziehen.
Ja.
Und außerdem selbstverletzendes Verhalten als Bewältigungsstrategie wahrscheinlich einfach, um sich davon abzulenken, um einen sehr, 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 sehr viel stärkeren Reiz auszulösen.
Ja.
Es ist für mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr nachvollziehbar.
Ja, oft wird sich ja selber wehgetan, damit der Körper eben etwas empfindet oder eben, wie du sagst, einen starken Reiz hat. Und vor allem in dissoziativen Momenten ist das oft so, dass Menschen versuchen, sich sozusagen wieder in den Körper zurückzuholen, in Anführungsstrichen geistlich. Und deswegen sich selber Schmerzen zufügen oder, wie du sagst, vom mentalen Schmerz sich abzulenken und physischen Schmerz zuzufügen. Aber auch wenn wir das beide nachvollziehbar finden, weil wir empathische Menschen sind, möchte ich niemanden da draußen dazu ermutigen. Es ist keine Lösung. Es ist nichts, was dich weiterbringt, sondern nur ein weiteres Problem, sage ich mal, dass du dir in dem Moment zufügst. Such dir lieber wirklich Hilfe. Einfach von einem Therapeuten. Es gibt wirklich viele Stellen, die da sind für dich. Und wir haben auch in den Shownotes wie immer ein paar Links, an die du dich wenden kannst. Du kannst auch immer gerne Dennis und mir schreiben, wenn wir dir irgendwie weiterhelfen können. Wir beide sind keine Therapeuten, noch nicht, beziehungsweise werden es auch nie sein teilweise. Aber sind immer gerne dafür da, falls du einen Ansprechpartner brauchst, um erste Schritte einzuleiten. Zum Schluss wollten wir noch gerne sagen, dass, wie bereits erwähnt, die PTBS relativ lange dauern kann, also teilweise Wochen bis Monate, nachdem das Trauma erlebt worden ist. Aber die Mehrzahl der Fälle kann glücklicherweise geheilt werden. Also es gibt wirklich gute Therapien, auf die wir auch nächste Sitzung bzw. übernächste Folge eingehen werden. In der nächsten Folge hört ihr erstmal noch eine Patientin bzw. eine junge Frau einfach, die von ihren Erlebnissen erzählt. Und in wenigen Fällen kann die Störung leider sich auch über Jahre ziehen und somit chronifizieren und sogar persönlichkeitsverändernd wirken. Aber wie immer gibt es Möglichkeiten, damit umzugehen und umgehen zu lernen. Und es ist nie etwas Endgültiges, sondern es gibt immer Möglichkeiten, weiter nach vorne zu blicken und sozusagen hoffnungsvoll zu sein. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß nächste Woche mit der Folge von unserem Live-Bericht. Und danach gerne eben die Folge mit der Therapie, wie man sich also mit PTBS besser auseinandersetzen kann und wie man lernen kann, damit umzugehen bzw. geheilt werden kann.
Und wie immer am Ende hoffen wir, dass ihr ein wenig mitnehmen konntet, ein wenig Informationen, etwas lernen konntet, Verständnis vielleicht auch. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Ciao.